NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brock. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Gefälschte Abrechnungen von Pflegediensten sorgen für Milliardenschäden. Das sagt ein Bericht des Bundeskriminalamts. Und der zuständige Gesundheitsminister Gröhe hat dazu heute Stellung genommen. Was er gesagt hat, erfahren Sie in wenigen Minuten. Wir informieren Sie über die Hauptversammlung beim Energiekonzern RWE, die ziemlich turbulent heute verlaufen ist. Ich sage nur Polizeischutz. Und wir kommentieren das heutige Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Danach sind die Befugnisse des BKA zur Terrorabwehr teilweise verfassungswidrig. Aber vor dem Kommentar erstmal der Bericht zum Thema. Der Kampf gegen den Terror ist so wichtig, dass andere Rechte zurückstehen müssen. Das war die Idee des Gesetzgebers, als er dem Bundeskriminalamt mehr Kompetenzen eingeräumt hat, vor allem bei der Datenspeicherung und beim Thema Abhören. Und genau das geht den Verfassungsrichtern zu weit. Aus Karlsruhe, Timo Konrads.
Im Grundsatz sei das Gesetz, welches dem Bundeskriminalamt weitreichende Befugnisse einräumt, mit der Verfassung vereinbar. Bei der konkreten Ausgestaltung der Befugnisse ist der Gesetzgeber aber zu weit gegangen, so der Senatsvorsitzende Ferdinand Kirchhoff.
Bei der Prüfung hat der Senat in etlichen Einzelvorschriften unverhältnismäßige Eingriffe festgestellt. Sie ergeben sich vornehmlich aus zu unbestimmten Zugriffsvoraussetzungen, aus zu weitgehender Erstreckung auf dritte Personen, aus fehlenden Richtervorbehalten und aus einem unzureichenden Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung.
So ist die heimliche Überwachung außerhalb von Wohnungen, zum Beispiel über einen Peilsender, zwar grundsätzlich möglich, aber nur, wenn es aufgrund der konkreten Situation wahrscheinlich ist, dass die überwachte Person bald terroristische Straftaten begehen wird. Überwachung einfach mal so, ohne erkennbaren Grund, das geht nicht. Auch das heimliche Abhören und Filmen innerhalb von Wohnungen schränkt der Senat deutlich ein. Zulässig ist dies nur gegenüber konkret verdächtigen Personen. Etwas anderes gilt bei unbeteiligten Dritten, wie zum Beispiel Familienangehörigen. Gegen diese darf eine solche Maßnahme unter keinen Umständen direkt angeordnet werden. Überhaupt müssen Daten, die aus einer Wohnraumüberwachung erlangt werden, von nun an erst von einer unabhängigen Stelle auf private Inhalte überprüft werden, bevor sie das BKA verwenden kann. Und Gespräche mit Rechtsanwälten sind in Zukunft generell geschützt. Bislang waren nur Unterhaltungen mit Strafverteidigern tabu. Der frühere Bundesinnenminister und Beschwerdeführer Gerhard Baum sieht in dem Urteil einen Sieg für die Freiheit.
Ein unbedingter Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung. Die informationstechnischen Systeme werden geschützt. Also hier sind wirklich Grundsätze bestätigt worden, die für die weitere Zukunft der Befugnisse der Sicherheitsorgane konstitutiv sind.
Das gilt auch für die weitere Verwendung der Überwachungsdaten. Zum ersten Mal überhaupt schreibt das Gericht vor, wann Daten von Terrorverdächtigen an ausländische Sicherheitsbehörden weitergegeben werden dürfen. Das BKA und alle anderen deutschen Sicherheitsbehörden müssen sicherstellen, dass die Daten nicht für menschenrechtswidrige Zwecke missbraucht werden. Wenn beispielsweise klar ist, dass in einem Staat Terrorverdächtige gefoltert werden, dürfen die Daten nicht dorthin übermittelt werden. Bundesinnenminister Thomas de Maizière sieht das Urteil kritisch. Der Kampf gegen den internationalen Terrorismus werde dadurch nicht leichter. Dennoch werde die Bundesregierung das Urteil respektieren, sagt Hans-Georg Engelke, Staatssekretär im Bundesinnenministerium.
Wir werden umsetzen, was umzusetzen ist, und wir werden versuchen, den Schutz und die Freiheit der Bürger weiterhin zu gewährleisten.
Hierfür hat der Gesetzgeber nur noch bis Ende Juni 2018 Zeit. Bis dahin gelten die meisten der kritisierten Regelungen weiter, wenn auch mit Einschränkungen.
Das Gesetz über die Befugnisse des BKA geht so nicht und muss überarbeitet werden, denn es verstößt zum Teil gegen das Grundgesetz. So haben das heute die Bundesverfassungsrichter verkündet und viele Vorgaben gemacht, was alles geändert werden muss. Darüber haben wir gerade einiges gehört. Ist das ein kluges Urteil? Hier ist die Meinung von Dirk Müller.
Sie haben es wieder getan. Nicht zum ersten Mal haben die Verfassungsrichter in Karlsruhe ein unübersehbares Stoppschild aufgestellt und bremsen damit die staatliche Neugier, schützen unsere Privatsphäre. Sie machen damit erneut klar, nicht alles darf erlaubt sein im Kampf gegen den Terror, auch wenn bestimmte Politiker und noch so viele Ermittler weit ausgelegte Eingriffsrechte immer wieder verlangen, als vermeintlich alternativlos erklären und uns weismachen wollen, nur mit noch mehr Überwachungsmethoden seien wir vor dem internationalen Terror zu schützen. Natürlich brauchen wir starke Sicherheitsbehörden und sie müssen über das notwendige Werkzeug verfügen können. Aber was das im Einzelfall ist, wie Überwachungstechniken eingesetzt werden dürfen und gegen wen und was am Ende von den so gewonnenen Informationen tatsächlich verwendet werden darf, das muss strikten Regeln unterworfen sein. Diese Regeln wurden im Fall des BKA-Gesetzes offenkundig zu weit ausgelegt und deswegen zu Recht vom Bundesverfassungsgericht kassiert. Ein schöner Etappensieg für die Kläger und für uns alle. Niemand muss jetzt fürchten, dieses Urteil öffne Terroristen alle Möglichkeiten, sich unerkannt und unentdeckt auf einen tödlichen Anschlag vorbereiten zu können. Denn grundsätzlich hat Karlsruhe erweiterte Befugnisse für das Bundeskriminalamt nicht in Frage gestellt. Weiterhin darf und muss schon im Vorfeld möglicher Straftaten ermittelt werden. Die Sicherheitsbehörden und wir alle müssen wissen, ob jemand einen Terroranschlag vorbereitet. Dazu muss im Einzelfall überwacht werden, auch zu Hause, am Computer und am Telefon. Im Einzelfall und mit präzisen Vorschriften und Kontrollmechanismen. So wird deutlich, dieser Staat bleibt wehrhaft und macht gleichzeitig klar, wir lassen uns unsere Freiheiten nicht nehmen. Vor allem nehmen wir sie uns nicht selbst. Denn der Schutz der Privatsphäre ist ein ausgesprochen hohes Gut. Es muss verteidigt werden. Auch in Zeiten des internationalen Terrorismus. Immerhin 2 Jahre haben Bundesregierung und Bundestag jetzt Zeit, das BKA-Gesetz nachzubessern. Das heutige Urteil macht dabei klare Vorgaben und setzt Leitplanken. Die Verfassungsrichter haben ein feines Näschen bewiesen für die Abwägung zwischen Sicherheit und Freiheit. Sie folgen seit Jahren einer nachvollziehbaren Linie. Läuft was schief, werden sie es wieder tun. In all den aufgeregten Debatten über unsere Sicherheit ist das in jedem Fall eine beruhigende Erkenntnis.
Der Kommentar im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info von Dirk Müller. Die Pflege, sie dreht sich nicht nur um Gesundheit und Wohlbefinden von Menschen, es ist auch Geld im Spiel, viel Geld. Das haben russische Pflegedienste offenbar spitz bekommen und sie nutzen Lücken im System systematisch aus, um sich Geld zu erschwindeln, überall in Deutschland. Das steht in einem Bericht des Bundeskriminalamts, aus dem der Bayerische Rundfunk am Sonntag zitiert hat. Heute nun hat der zuständige Minister reagiert. Hermann Gröhe, Anne Meyer, der Kollege, fasst die Reaktion zusammen.
Pflegedienste, die bundesweit systematisch betrügen, Patienten erfinden und nicht erbrachte Leistungen abrechnen. Als Hermann Gröhe davon hörte, ging es ihm so wie anderen Experten aus dem Gesundheits- und Pflegebereich. Diese Schlussfolgerungen des Bundeskriminalamtes haben den Bundesgesundheitsminister überrascht, räumte er im Interview mit BR Recherche und der Welt ein.
Also, dass das BKA von einer systematischen Begehungsweise spricht, zeigt, dass wir es mit einem empörenden Vorgang zu tun haben. Und in der Tat ist das eine neue Qualität, wenn es hier Hinweise gibt auf eine systematische Begehungsweise und Schaden in dieser Höhe.
In welcher Höhe genau? Die jetzt kursierenden Schadenssummen wollte sich Gröhe nicht zu eigen machen. Experten gehen von jährlich mindestens 1 Milliarde Euro durch die Betrugsmaschen aus.
Ob es ein Schaden von 1 Milliarde oder 100 Millionen ist, ist jetzt in jedem Falle empörend.
Allerdings legte Gröhe auch großen Wert darauf, festzustellen, dass die Politik in den vergangenen Jahren viel getan hat, um dem Abrechnungsbetrug im Gesundheitsbereich zu begegnen.
Wir haben im 2. Pflegestärkungsgesetz die anlassbezogenen, unangemeldeten Kontrollen eingeführt. Wir werden mit den Pflegekassen, mit dem medizinischen Dienst sprechen, welche Erfahrungen es gibt in der Umsetzung genau dieses gesetzgeberischen Auftrags. Und wir werden ebenfalls prüfen, ob im Bereich der häuslichen Krankenpflege dann, wenn keine Pflegeversicherungsleistung in Anspruch genommen wird, weiterer Handlungsbedarf besteht. Schutzlücken werden wir nicht hinnehmen.
Unangemeldete Kontrollen von ambulanten Pflegediensten durch die Krankenkassen, die sind nach Angaben des GKV-Spitzenverbandes, wenn überhaupt, nur sehr eingeschränkt möglich. Das hat der GKV-Vorstand Gernot Kiefer in den vergangenen Tagen mehrfach und sehr deutlich kritisiert. Weitere Vorschläge, Stichwort Bildung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften, will sich Gröhe in den nächsten Tagen anhören.
Hier wollen wir gerne konkretere Vorschläge entgegennehmen, noch der Krankenkassen. Und deswegen habe ich zu einem sehr zeitnahen Gespräch eingeladen. Zeitnah heißt für mich in diesen Tagen.
Und wenn bei diesem Gespräch mit Spitzenvertretern, unter anderem aus dem Gesundheitsbereich, Schutzlücken im System festgestellt würden, so Gröhe, dann wolle er sie noch in dieser Legislaturperiode schließen.
Erst waren die Informationen noch unbestätigt, aber sie stimmen laut dem Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen UNHCR. 4 Flüchtlingsboote sind auf dem Mittelmeer gekentert, auf der Überfahrt von Nordafrika nach Italien. Alle zusammengenommen, mehrere hundert Menschen waren an Bord, nur etwa 30 konnten offenbar gerettet werden. Und die Katastrophe ereignete sich fast auf den Tag genau, 1 Jahr nach der Bootstragödie vor der libyschen Küste mit 700 Toten. Tilman Kleinjung.
Das UNHCR spricht nach den Interviews mit den Überlebenden in Griechenland von der schlimmsten Tragödie, die sich in den vergangenen 12 Monaten zugetragen hat. Bis zu 500 Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein. Nur 37 Männer, 3 Frauen und ein Kind haben überlebt. Sie stammen aus Äthiopien, Somalia, Sudan und Ägypten und sind Ende vergangener Woche von der libyschen Küstenstadt Tobruk aufgebrochen. Die Überlebenden sprechen von bis zu 200 Passagieren auf einem etwa 30 Meter langen Boot. Auf hoher See wurden sie von den Schleppern in ein größeres Holzboot umgeladen, das ebenfalls bereits mehrere hundert Menschen an Bord hatte und das während des Verladens kenterte. Ein Reporter der BBC konnte mit einem jungen Somali in Kalamata sprechen, der genau in diesem Moment auf das größere Schiff wechseln sollte.
When I saw that the boat is filling into the water, I jumped out.
Als ich sah, dass das Boot sich mit Wasser füllte, bin ich herausgesprungen und geschwommen. Und dann habe ich das kleinere Boot wieder erreicht und ein Freund hat mir ein Seil zugeworfen und meine Hand ergriffen. Und in diesem Moment sah ich viele Freunde und Familien, die um Hilfe gerufen haben. Die Überlebenden wissen offenbar nicht, woher das größere Boot kam, auf das sie umgeladen werden sollten. Eine Theorie: Es könnte sich dabei um das Boot handeln, das von Ägypten aus gestartet ist und zu Wochenbeginn vermisst gemeldet wurde. Auf diesem sollen sich vor allem Somalia und Eritrea befunden haben. Die somalische Regierung hatte den Tod von mehreren hundert Somaliern bestätigt und den Angehörigen ihr Mitgefühl ausgedrückt. Die wenigen Überlebenden wurden am Samstag von einem Handelsschiff aufgenommen und an Land gebracht.
Der Pakt zwischen der EU und der Türkei. In der Flüchtlingskrise hat er den Beteiligten eine Atempause verschafft, mindestens. Nun geht's um die gegenseitigen Versprechungen beider Seiten. Über 70 Voraussetzungen muss die Türkei zum Beispiel erfüllen, damit die EU Visafreiheit gewährt. Heute nun bemängeln mehrere EU-Länder, bei Aspekten zu Demokratie und Freiheit hinken die Türken hinterher. Beim Thema Flüchtlinge allerdings, berichtet Karin Bensch, ist man zufrieden bei der Kommission in Brüssel.
A success so far of this agreement between the European Union and Turkey.
Die Umsetzung des Flüchtlingsabkommens mit der Türkei ist ein Erfolg, sagte Migrationskommissar Avramopoulos. In den ersten 3 Wochen sei die irreguläre Migration deutlich zurückgegangen. Es sollen nur knapp 6.000 Menschen über die Türkei nach Griechenland gekommen sein. Zuvor sollen es im gleichen Zeitraum mehr als 4-mal so viele gewesen sein. Das zeige ganz deutlich, dass ein Schlag gegen Schlepper gelungen sei, sagte Avramopoulos.
The activities of smugglers in the area have been hit.
Als Gegenleistung für das Abdichten der Grenze zu Griechenland und das Zurücknehmen aller Flüchtlinge von dort fordert die türkische Regierung unter anderem Visafreiheit für Türken, die in den Schengen-Raum einreisen möchten. Es wird keine Visafreiheit geben, wenn die Türkei nicht alle notwendigen Bedingungen erfüllt, betonte Innenkommissar Avramopoulos.
No visa liberalization can be offered if not all benchmarks are met.
Von den 75 Bedingungen erfülle die Türkei mittlerweile 58, heißt es aus Ankara. Die verbleibenden 17 werde man in den kommenden Wochen abarbeiten. Bis Ende April muss die türkische Regierung alle Auflagen erfüllen, so EU-Kommissar Avramopoulos.
Turkey needs to take the necessary measures by the end of April.
Sollte dies der Fall sein, könnte die Kommission in ihrem nächsten Bericht Anfang Mai visafreies Reisen für türkische Bürger ab spätestens Ende Juni vorschlagen, also schon in gut 2 Monaten.
Lifting the visa requirements for Turkish nationals at the latest by the end of June.
Doch einige Länder sehen das kritisch, darunter vor allem Deutschland und Frankreich. Sie würden die Visafreiheit für die Türkei gerne an Bedingungen knüpfen. Zum Beispiel, dass die türkische Regierung auch in Zukunft ihre Zusagen hält oder die Menschenrechte wahrt. Diesem Plan müssten allerdings die EU-Länder und das Europaparlament zustimmen. Und auch dazu, dass die EU-Kommission die Visapflicht für Ukrainer aufheben möchte. Ich bin erfreut darüber, sagen zu können, dass die Kommission vorschlägt, die Ukraine auf die Liste der visafreien Länder zu setzen, sagte Avramopoulos. Die EU-Kommission schlägt also trotz der ablehnenden Haltung der Mehrheit der Niederländer beim Referendum vor, die Visafreiheit für Ukrainer in der EU durchzusetzen. Die Aufhebung der Visumspflicht ist Teil des geplanten Assoziierungsabkommens mit der Ukraine. Mit dem Abkommen will die EU das wirtschaftlich und politisch angeschlagene Land stabilisieren, als ein wichtiges Land zwischen der EU und Russland.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wollen wir reden oder wollen wir schießen? Reden ist besser. Das war der Grundgedanke des sogenannten NATO-Russland-Rats. Nach dem Ende des Kalten Kriegs haben sich beide Seiten regelmäßig getroffen, um Ost-West-Probleme anzusprechen oder noch besser auszuräumen. Vor 2 Jahren war damit Schluss. Wegen der russischen Annexion der Krim hat die NATO Russland den Stuhl vor die Tür gesetzt. Heute gab es erstmals wieder offizielle Gespräche. Kai Küstner mit Einzelheiten.
Der NATO-Generalsekretär gab sich nach Ende der Sitzung gar keine große Mühe, hinter diplomatischen Floskeln zu verstecken, was ohnehin für die ganze Welt offensichtlich ist. Zwischen der NATO und Russland gibt es tiefe und anhaltende Meinungsverschiedenheiten. Daran hat das Treffen nichts geändert, betonte Jens Stoltenberg. Von einer offenen, ernsten, aber auch guten Sitzung sprach der NATO-Generalsekretär, denn man habe die Gelegenheit gehabt, sich gegenseitig zuzuhören und Meinungen auszutauschen. Der politische Dialog zwischen Nationen, die im europäisch-atlantischen Raum zusammenleben, ist notwendig und hilfreich, vor allem in Zeiten großer Spannungen wie jetzt. Fast 4 Stunden und damit viel länger als erwartet, hatte der NATO-Russland-Rat erstmalig nach fast 2 Jahren Auszeit getagt. Gerade beim Thema Ukraine waren die Meinungsverschiedenheiten offenbar besonders deutlich zum Vorschein gekommen. Auch wenn man sich in einem Punkt am Ende einig gewesen sei, wie Stoltenberg hervorhob. Nämlich, dass das vereinbarte Waffenstillstandsabkommen für die Ostukraine auch wirklich voll umgesetzt werden soll. Das ist eine wichtige und klare Botschaft. Hier stimmen wir überein. Aber jetzt müssen wir Sorge dafür tragen, dass man das nicht nur in Sitzungen sagt, sondern dass die Worte auch in Taten umgesetzt werden. Ein Thema, das der NATO ganz besonders am Herzen liegt, ist jenes, das unter der Überschrift Risikovermeidung auf der Tagesordnung stand. Die Allianz würde künftig gerne Vorfälle wie den von vergangener Woche vermeiden, als russische Jets völlig überraschend im extremen Tiefflug dicht an einem US-Zerstörer in der Ostsee vorbeidonnerten. Die NATO-Alliierten haben ihre Sorge ausgedrückt betreffend die Vorfälle von vergangener Woche in der Ostsee. Region. Es ist wichtig, sich zu überlegen, welche Schritte wir gemeinsam tun können, um Transparenz und Berechenbarkeit zu erhöhen. Auch wenn die Sitzung konkrete Ergebnisse betreffend erwartbar wenig Ertrag abgeworfen hat, beide Seiten sind offenbar bemüht, die begonnenen Gespräche fortzusetzen. Man habe sich zwar auf keinen Zeitplan für zukünftige Sitzungen geeinigt, aber da der NATO-Russland-Rat nie offiziell ausgesetzt wurde, erwarte ich, dass wir uns wieder treffen, verkündete Generalsekretär Stoltenberg. Und das ist dann auch die vielleicht wichtigste Botschaft, die von der ersten Sitzung seit langem ausgeht. Dass man trotz der Meinungsverschiedenheiten eben nicht beschließt, die zaghaft begonnenen Gespräche gleich wieder einzustellen. Was aber noch lange nicht bedeutet, dass man von nun an auf einem unbeschwerten Pfad der Entspannung unterwegs wäre.
So, jetzt reden wir über ein kleines, grünes Männchen, das so aussieht, als käme es aus einem alten Comic über den Weltraum. Dieses Maskottchen steht für Android, das meistgenutzte Betriebssystem für Smartphones. Das System stammt vom US-Internetkonzern Google und dessen Marktmacht beunruhigt die EU-Kommission. Sie hat heute ihr Wettbewerbsverfahren gegen Google verschärft und herauskommen könnte eine Milliardenstrafe. Informationen von Andreas Meyer-Feist.
Die EU-Kommission wirft Google vor, eine Mogelpackung zu verkaufen. Angepriesen werde Android als offenes System für alle Entwickler, erklärte die dänische EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager.
The open source code is not the source of competition concerns.
Aber Android würde in Wahrheit die Türen schließen vor der Konkurrenz. Das offene System sei nicht wirklich offen. Google missbrauche seine starke Marktposition. Unsere bisherigen Ermittlungen lassen darauf schließen, dass Google eine größere Auswahl an mobilen Anwendungen und Dienstleistungen vorenthält, Innovationen anderer Unternehmen bremst und damit auch bei der Internetsuche gegen EU-Kartellvorschriften verstößt. Android ist das meistgenutzte System der Welt. Google bestimmt die Spielregeln. So müssen die Hersteller und Anbieter zum Beispiel bestimmte Apps vorinstallieren. Allein mit der Werbung soll Google über diese Apps rund 10 Milliarden Euro im Jahr verdienen. Unsere Sorge ist, dass diese Auflagen all jene behindern, die das offene System weiterentwickeln und konkurrierende Dienstleistungen anbieten wollen. Die EU-Wettbewerbskommissarin befürchtet, die Marktmacht von Google könnte dadurch noch wachsen. Schon mehr als die Hälfte des Internetverkehrs wird über Smartphones abgewickelt.
is growing.
Google ist gezwungen, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Brüssel verschickte sämtliche Beschwerdepunkte an den US-Konzern. Allerdings müssen die EU-Wettbewerbshüter ihre Vorwürfe hieb- und stichfest beweisen können. Falls es dazu kommt und Brüssel eine Entscheidung fällt, könnte es für Google sehr teuer werden. Dem Unternehmen droht ein Bußgeld bis zu 10% des weltweiten Jahresumsatzes. Allerdings, zu einer solchen drakonischen Maßnahme ist es bisher noch nie gekommen. Bei Google könnte sich das aber ändern. Das Unternehmen hat nicht zum ersten Mal Ärger mit der EU-Kommission. In einem ersten Fall geht es um Shopping-Angebote. Google würde bei der Suche eigene Unternehmen prominent platzieren. Wettbewerber hätten das Nachsehen, erklärt der CDU-Europaabgeordnete Andreas Schwab.
Denn es gibt eben nichts anderes mehr, was so hohe Zugriffszahlen von den Seiten der Nutzer her ermöglicht wie Google. Wenn Sie Werbung machen wollen, müssen Sie es via Google machen.
Google schwächen? Kaum möglich. Aber mehr Wettbewerb im System soll es geben. Die EU-Kommission nimmt den Kampf auf gegen einen Internetgiganten. So schwach die EU in vielen anderen Bereichen erscheint, wenn es um Wettbewerb geht, hat sie ein scharfes Schwert.
Google hat vorhin übrigens reagiert auf die Vorwürfe und sagt, wir freuen uns, mit der Kommission zusammenzuarbeiten und zeigen zu können, dass Android gut für den Wettbewerb und gut für die Verbraucher ist, so der Chefjustiziar von Google. Wir bleiben da dran an dem Thema. Nur nach Norwegen. Auch Rechtsterroristen haben Grundrechte bei ihren Haftbedingungen. Auf den Satz läuft das Urteil hinaus, das ein norwegisches Bezirksgericht vor ein paar Stunden gefällt hat. Es geht um den Massenmörder Anders Breivik. Er hatte im Juli 2011 8 Menschen bei einem Bombenanschlag in Oslo getötet und dann auf einer Ferieninsel 69 Jugendliche erschossen. Seit seinem Prozess sitzt er in Einzelhaft, aber das wird sich bald ändern. Carsten Schmiester.
Das Urteil ist für viele Beobachter des Prozesses eine wirkliche Überraschung. Das Gericht hat dem zu 21 Jahren Haft verurteilten Attentäter Anders Breivik in einem ganz zentralen Teil seiner Klage gegen die Haftbedingungen Recht gegeben. Danach verstößt die strenge Isolationshaft, in der Breivik schon seit fast 5 Jahren in einem Gefängnis etwa 130 Kilometer südwestlich von Oslo sitzt, gegen Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention. In der Urteilsbegründung wird unter anderem die Dauer der Isolationshaft kritisiert und deren, so wörtlich, mangelnde Begründung. Außerdem habe Breivik bisher nur begrenzte Möglichkeiten gehabt, dagegen vorzugehen, und ihm würden zudem nicht genug ausgleichende Maßnahmen geboten. Obwohl der 37-Jährige gleich 3 Zellen für sich nutzt, mit Fitnessraum, Küche, Fernseher und Computerspielen. Schriftlich erklärte das Gericht, Zitat, das Verbot unmenschlicher und erniedrigender Behandlung ist ein Grundwert der demokratischen Gesellschaft, das gilt auch für die Behandlung von Terroristen und Mördern. Ein anderer Teil der Klage gegen die aus Breiviks Sicht unzulässige Einschränkung der Privatsphäre wurde dagegen abgewiesen. Die Zensur seiner schriftlichen Kontakte zur Außenwelt stellt in den Augen des Gerichtes keinen Verstoß gegen Artikel 8 der Konvention dar, in dem das Recht auf die Achtung des Privat- und Familienlebens festgeschrieben ist. In einer ersten Reaktion zeigte sich Breiviks Anwalt Östin Storvik zufrieden mit dem Teilerfolg. Dieses Urteil bestätigt ja nur den Eindruck, den wir selbst haben und weshalb wir das ganze Verfahren eingeleitet haben. Als ich anfing, an diesem Fall zu arbeiten, ist mir sofort aufgefallen, wie sehr mein Mandant im Gefängnis isoliert ist. Das haben wir dem Gericht dann auch so geschildert und es teilt unsere Meinung. Und deshalb ist das Urteil für uns keine Überraschung. Storvik hatte noch während des Prozesses für den Fall einer Niederlage angekündigt, bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu gehen. Das hat sich nun erledigt. Allerdings dürfte jetzt der Staat Norwegen als Beklagter ganz und gar nicht zufrieden sein mit dem Urteil und seinerseits Berufung einlegen. Vorher will die Staatsanwaltschaft das Urteil und seine Begründung aber noch genau analysieren.
Das Echo des Tages hören Sie auf WDR 5 und NDR Info. Und wir kommen zurück ins Inland, nach Nordrhein-Westfalen, ins Ruhrgebiet. Miserable Zeiten sind das für RWE. Die Ertragslage des Stromriesen ist, das kann man nicht anders nennen, katastrophal. Darüber klagen vor allem nordrhein-westfälische Städte, die Aktienpakete besitzen, aber diesmal keine Dividende bekommen. Aber auch andere Anteilseigner sind richtig sauer. Das wurde heute klar. Die Aktionärsversammlung in der Essener Grugerhalle ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Es gab Tumulte. Jörg Marksteiner hat sich die Versammlungen angesehen.
RWE-Chef Peter Therium hatte gerade 2 Minuten gesprochen, als Umweltaktivisten die Bühne stürmten.
Eure Zeit ist abgelaufen, riefen die Protestler. Sicherheitskräfte sprangen auf, die Polizei kam in die Halle und sprang dem Versammlungsleiter zur Seite.
Ich spreche Ihnen jetzt einen Saalverweis aus und ich darf also die Mitarbeiter des RWEs dafür Sorge zu tragen, dass die Damen und Herren entfernt werden.
RWE-Chef Peter Therium nahm es gelassen.
Ich habe übrigens kein Problem mit solchen Kundgebungen. Ich habe ja auch Kinder im protestfähigen Alltag.
Abgesehen von dem turbulenten Beginn blieb der große Aufstand der Aktionäre dann aber aus. Obwohl die Lage bei RWE durchaus desolat ist. Dramatisch. Ausnahmezustand, katastrophales Umfeld, weiter sinkende Einnahmen. Der Firmenchef bemühte sich erst gar nicht, ein rosiges Bild seiner Firma zu zeichnen. Eher im Gegenteil. Peter Therium forderte nachdrücklich die Hilfe der Politik. Die müsse endlich dafür sorgen, dass Kraftwerke allein für ihr Bereithalten zum Einspringen bezahlt werden.
Wir haben nicht viel Zeit. Unsere finanzielle Situation ist angespannt. Und weitere massive Verluste unseres Kraftwerksgeschäftes können wir uns auf Dauer nicht leisten.
Deshalb sei es zwar hart und schmerzhaft, aber notwendig, dass RWE diesmal die Dividende streicht. Damit spart sich der Konzern rund 600 Millionen Euro. Wer nichts habe, könne auch nichts verteilen. Das sahen die meisten Kleinaktionäre, Profianleger und Aktionärsschützer offenbar ähnlich. Wütende Proteste blieben aus. Stattdessen war vom Sanierungsfall RWE die Rede. Dennoch halten die meisten Firmenchef Therium offenbar für den richtigen Kapitän. Selbst die 130 Städte und Kreise, die mit 24% an RWE beteiligt sind, haben ihren Aufstand abgeblasen. Ursprünglich hatten sie erwogen, den Vorstand aus Verärgerung nicht zu entlasten, wenn am späten Abend abgestimmt wird. Das wäre eine Art öffentliches Misstrauensvotum gewesen. Doch so weit wird es jetzt nicht kommen, sagt Kommunalmanager Ernst Gerlach.
Es gibt nach wie vor Kritiker, die nicht entlasten wollen. Aber die Mehrheit der kommunalen Aktionäre wird trotz Bedenken entsprechend den Vorstand heute entlassen.
Auch sie hoffen darauf, dass die für Ende des Jahres geplante Aufteilung des RWE-Konzerns die Wende bringt. Die profitablen grünen Zukunftsteile wie Stromnetze, Vertrieb und Ökostrom sollen dann vom darbenden Kraftwerksgeschäft getrennt und anschließend teilweise an neue Investoren verkauft werden.
Kommen Sie gut durch die Nacht. Das ist der Schlusssatz von Thomas Roth, wenn er die Tagesthemen moderiert. Ja, bald werden wir uns an einen neuen Schlusssatz gewöhnen und an einen neuen Moderator. Es ist einer, den wir schon kennen von früher. Der kehrt zurück aus den USA nach Hamburg und heißt Ingo Zamperoni.
Für mich wird das ein Wechsel von einem Traumjob zum anderen. Thomas Roth macht einen hervorragenden Job und ich freue mich, im Herbst seine Nachfolge antreten zu dürfen. Vor allem aber auf die Zusammenarbeit wieder mit dem großartigen Team von ARD aktuell, dann wieder ganz unmittelbar und nicht wie zurzeit hier in Washington über den Atlantik.
Schon vor 3 Jahren, als Moderator Tom Boro zum Intendanten des WDR aufstieg, war Zamperoni als Favorit für den Posten gehandelt worden. Der Programmdirektor des ersten deutschen Fernsehens, Volker Herres, macht aus seiner Freude keinen Hehl, auch wenn der NDR-Verwaltungsrat der Personalie noch zustimmen muss.
Ich kenne Zamperoni seit seinen Tagen als Volontär im Norddeutschen Rundfunk und das ist ein erstklassiger Journalist, der jetzt auch internationale Erfahrungen in Washington gesammelt hat. Und ich glaube, das ist wirklich eine starke Besetzung, die wir da haben werden.
Die ARD gab zudem bekannt, dass Klaus-Erich Bötzkes auch in den kommenden Jahren die moderierten Ausgaben der Tagesschau im Ersten präsentieren wird. Doch es ging natürlich auch um inhaltliche Themen. Der Chefredakteur von ARD aktuell, Kai Kniffke, kurz und knapp zur Causa Böhmermann.
Also zu diesem Fall ist, glaube ich, schon so ziemlich alles gesagt. Ich glaube, in einem Rechtsstaat ist dieser Fall bei einer unabhängigen Justiz in den richtigen und in guten Händen.
Und natürlich fiel auch der Name des ARD-Korrespondenten Volker Schwenk, der nicht in die Türkei einreisen durfte. Eine abschließende juristische Beurteilung des Falls liege noch nicht vor, so noch einmal Volker Herres.
Ich muss sagen, mir macht insgesamt die Entwicklung der Pressefreiheit in der Türkei Sorgen. Das ist ja nicht neu, der Umgang im Inland mit den Medien, aber es betrifft jetzt auch zunehmend ausländische Korrespondenten nicht. Und das ist schon eine bedenkliche Entwicklung.
Was sonst noch verkündet wurde? Die ARD legt im Herbst eine neue Themenwoche auf, bei der sich diesmal alles um die Zukunft der Arbeit dreht. Sie setzt weiter auf den raschen Ausbau der Hörfunkverbreitung über DAB+ und setzt die Reihe Musik macht Schule mit dem sogenannten Vivaldi-Experiment fort, bei dem Rap auf Klassik trifft. Noch ein Wort zum Geld. Die von der Finanzkommission KEF empfohlene Senkung des Rundfunkbeitrags ist aus Sicht der ARD der falsche Weg. Besser sei es, mit den Mehreinnahmen Rücklagen zu bilden. Die Ministerpräsidenten der Länder wollen am 16. Juni den künftigen Rundfunkbeitrag beschließen. Ein Tag, dem sich alle Intendanten sicher längst dick in ihrem Kalender angestrichen haben.
Ergebnisse einer Tagung der ARD-Intendanten heute in Potsdam, zusammengefasst von Grit Bobe. Und dieser Bericht steht am Ende des Echos des Tages. Uns können Sie nachhören, wenn Sie möchten, als Podcast im Netz auf wdr5.de oder ndr.de/info. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.